Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo Olaf.
Hallo Carola.
Es ist schon wieder diese Jahreszeit. Kannst du eigentlich singen?
Ja, glaube schon, aber ich würde das lieber nicht mehr machen. Ich habe das früher gerne gemacht, aber heute nicht mehr.
Dabei wäre das jetzt ein sehr guter Moment, dass du für uns alle ein richtig schönes Alle Jahre wieder singst.
Alle Jahre wieder, weil?
Weil wir einen Gast haben, den wir schon mal hatten und schon mal hatten und schon mal hatten und über den wir uns besonders freuen, weil wen würdest du jetzt fragen, wenn du wissen wolltest, wie das Steuerbranchenjahr war und was für Ausblicke man als Steuerberater kennen sollte? Wer fällt dir ein? Wer wäre am besten geeignet von allen?
Ich würde sagen, der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes, Thorsten Lüth.
Genau, wir freuen uns sehr auf eine Folge mit Thorsten, der uns ein paar Einblicke hinter die Kulissen gibt, die andere, glaube ich, nicht so schnell bekommen, oder? Kann man das sagen oder klingt das eingebildet?
Naja, schon ziemlich schnell bekommen, wenn Sie diesen Podcast hören.
Ja, so gesehen, ja. Vielen ist gar nicht klar, welche Superhelden-Aktivitäten hinter den Kulissen stattfinden, damit manche Sachen in der Branche am Ende ganz normal oder möglichst normal ablaufen können. Und heute geben wir ein paar Einblicke und haben Thorsten ein paar Fragen gestellt, die ihm, glaube ich, auch nicht jeder stellt, richtig?
Das stimmt auf jeden Fall, denn dafür sind wir bekannt, dass wir Dinge sagen, die sonst keiner sagt.
Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Folge. Bis gleich, Olaf.
Bis gleich, Carola.
Hallo Thorsten.
Hallo Carola.
Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Olaf, hallo.
Lieber Thorsten, das vierte Mal. Wir sehen uns das vierte Mal zu unserer Jahresendfolge. Wie geht es dir?
Ja, mir geht es sehr gut. Immer wenn ich euch sehe, geht es mir natürlich sehr gut. Ansonsten geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen Kollegen. Jahresendrallye steht an. Es ist immer anspruchsvoll in der Kanzlei, kurz vor Weihnachten. Aber ich bin zuversichtlich, wie so viele andere, dass uns das auch dieses Jahr einigermaßen gelingt.
Ja, das war ein richtiger Stunt, dass du es noch geschafft hast, hier vor dem Mikro zu sitzen. Ne? Wo bist du jetzt gerade?
Ja, ich bin gerade in meiner kleinen Außenstelle quasi in Rostock in der Kanzlei. Habe gerade einen Mandanten noch verabschiedet aus einem Jahresabschlussgespräch und habe mich auf euch gefreut.
Ja, wir haben uns auch sehr auf dich gefreut.
Ja, in der Tat. Wir haben uns sogar aus drei Gründen gefreut. Zum Ersten, dass es kurz vor Weihnachten noch klappt. Zweitens, vierte Mal. Das heißt, wir haben wirklich, was wir uns vorgenommen haben, eine Tradition draus gemacht. Und natürlich zum Dritten, es gibt wohl kaum jemanden, der in dieser Bubble ein besser geeignet ist, einen Jahresrückblick und einen Jahresvorausschau zu geben, als der Präsident vom Steuerberaterverband. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr.
Ja, du hattest letztes Jahr schon erwähnt, dass du da eine Tradition draus machen wolltest. Jetzt komme ich wahrscheinlich aus dieser Diskussion gar nicht raus. Aber ich freue mich auch immer, euch zu sehen. Und es war ja auch immer sehr, sehr locker und unterhaltsam, was wir gemeinsam da besprochen haben. Insofern, lass uns das ruhig fortsetzen.
Sehr schön. Das ist nämlich der vierte Punkt. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass wir immer so eine gute Zeit mit dir haben. Ne? Also tut mir leid für die Korrektur, Olaf, aber es sind vier Vorteile, ne, die wir heute einsammeln.
Mein Korrektiv, Carola.
Korrektiv, okay. Thorsten, wie war das Jahr als Steuerberaterverbandspräsident? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, also 2024 war auch wieder unfassbar aufregend. Viele Sachen bekommen die Kollegen in der Kanzlei ja gar nicht mit, weil wir sie im Vorfeld versuchen abzuräumen. Da können wir auch froh und dankbar sein, wenn die niemals in unserer Kanzlei ankommen. Aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Themen. Wenn ich das so ein bisschen chronologisch sehen würde, würde ich mit den Corona-Wirtschaftshilfen beginnen, wo wir am Anfang des Jahres ja unheimlich für eine Fristverlängerung gekämpft haben, wo es wirklich schwierig wurde, mit dem Bundeswirtschaftsministerium in irgendeiner Form über die Osterzeit hinaus noch eine Frist zu bekommen, wo ich sagen muss, Dank an die Wirtschaftsminister der Länder, die in einer außerordentlichen Wirtschaftsministerkonferenz, die extra für uns einberufen wurde und in der der Kammerpräsident und ich dann auch sprechen konnten als Vertreter der prüfenden Dritten. Und wir konnten unsere Anliegen dort vortragen und die Wirtschaftsminister der Länder waren relativ schnell einig, den Steuerberatern und auch den anderen prüfenden Dritten muss geholfen werden. Wir müssen nochmal eine Frist verlängern. Das hat uns damals ja auch wirklich sehr geholfen, denn viele Kollegen haben uns ja berichtet, dass sie bis Ostern kaum fertig werden können. Damit begann das Jahr. Ansonsten muss ich sagen, es ist natürlich auch, es gibt ein paar Gesetzesvorhaben, die am Anfang des Jahres uns begleitet haben. Tatsächlich war am Anfang, wenn man ehrlich ist, steuerlich nicht so sehr viel los, weil das Jahressteuergesetz kam erst etwas später. Aber wir hatten ja noch das Wachstumschancengesetz. Und das war ja so eine Hängepartie mit Vermittlungsausschuss. Das ist ja letztendlich erst Ende März dann abgesegnet worden. Für uns als Steuerberater und Steuerberaterinnen natürlich sehr, sehr schwierig, da vernünftig auch beraten zu können, wenn man gar nicht weiß, was kommt denn jetzt wirklich? Ja, also solche Hängepartien, die also über den Jahreswechsel hinausgehen und dann aber eine Wirkung haben ab 1.1., das sollte sich die Politik zukünftig möglichst auch schenken, denn damit können wir wenig anfangen als Berater.
Das war ja so ein Ding, dass das Begleitschreiben, das BMF-Begleitschreiben dann sogar erst Mitte Oktober offiziell rauskam. Was du gesagt hast, ist eigentlich die Beratungsgrundlage für die Steuerberatenden. Und dann sind wir bei 1,5 Monate Vorlaufzeit, dann wird es natürlich eng. Meinst du, das hat damit zu tun oder dass die Unruhe, die insgesamt in diesem ganzen Markt entstanden ist, auf Seiten der Beratenden und auf Seiten der Anbietenden von Lösungen, dass dadurch die Unruhe entstanden ist?
Naja, es entstehen ja, die Unruhen entstehen ja, wenn wir alle so eine Rechtsunsicherheit spüren. So, auf der einen Seite Gesetzesvorhaben, die nicht durchgehen, auf der anderen Seite aber auch Gesetze, die einfach, ich sag mal vorsichtig, nee, ich sag's eigentlich nicht vorsichtig, die einfach schlecht auf den Weg gebracht werden. Und wo man auch das Gefühl hat, und das sage ich ja auch immer wieder, dass man unsere Meinung und jetzt als Sachverständige, als Experten irgendwie gar nicht hören will. Wenn wir das Jahressteuergesetz 24 nachher nehmen, so als ersten Regierungsentwurf, der dann kam, da erreichte uns die 243 Seiten aus dem Jahressteuergesetz, erreichten uns am Freitag Abend, Nacht vor Pfingsten. Ja, dann kommen unsere Mitarbeiter aus dem verlängerten Pfingstwochenende am Dienstag und finden diese 243 Seiten vor. Und Ende der, also Stellungnahmefrist Ende ist Freitag, Dienstschluss. Das heißt also, wir haben da gerade 4 Werktage Zeit und sollen uns über 243 Seiten ja, verständigen und da alles analysieren. Und das kann ja nicht funktionieren. Und dann, ich hatte das beim Steuerberatertag ja auch gesagt, das ist eben kein Harry-Potter-Roman. Ja, also das funktioniert nicht. Ja, das kann man nicht einfach lesen, so in einem durch, wie so ein Fan. Ja, es ist zwar ja, auch, ich meine, hochinteressant ist es ja, aber es ist ja nicht leicht verständlich. Und da fragt man sich immer so, wie sollen wir das dann machen? Und wenn man dann die Fortsetzung nimmt, also wir geben dann eine Stellungnahme ab als Verband, ist es ja klar, da suchen wir uns die Highlights raus. Und dann haben wir natürlich auch noch im Nachgang die Möglichkeit, da noch etwas von uns zu geben, beziehungsweise es folgen ja auch Gespräche mit Bundestagsabgeordneten und so weiter. Also, wir nutzen die Zeit ja auch im weiteren Verlauf, um da unsere Position auch nochmal zu bekräftigen. Und was mir auch immer wichtig ist, es ist ja nicht nur so, dass wir Interessensvertreter für unseren Berufsstand sind, sondern wir schauen uns sowas ja auch an und sagen, was macht das eigentlich bei unseren Mandanten? Ich glaube, das zeichnet uns auch als Verband ein bisschen aus, dass wir eben sehr nah gerade an den KMUs sind und dass wir deshalb natürlich auch sehen, was passiert bei denen, wenn das Gesetz so kommt. Und deshalb, glaube ich, ist unsere Meinung auch gefragt und wird dann im Einzelfall auch gehört. Aber diese Stellungnahmefristen sind einfach unsäglich. Und wenn man dann weitergeht, dann kommt es am 7. Oktober dann zu der Anhörung zum Jahressteuergesetz und gleichzeitig auch zum Steuerfortentwicklungsgesetz. Das war ja das Zweite, was noch auf den Weg gebracht wurde. Und beide werden an dem gleichen Tag angehört. Aber 56 Umdrucke der Bundesregierung mit Änderungen der ursprünglichen Fassung erreichen uns dann in der Woche davor. Die Woche davor war 3. Oktober, der Nationalfeiertag. Aber ja, man kümmert sich dann um 56 Umdrucke und da sind nicht irgendwelche Fehler in der Kommasetzung, sondern da geht es echt nochmal an die Substanz. Und dann frage ich mich, wie soll man das alles überblicken und in kürzester Zeit dann auch in die richtige Richtung bringen? Also besser wäre, man würde uns mehr Zeit geben, man würde das vernünftig durchdenken. Damit könnte man vieles beruhigen, denke ich.
Aber hinbekommen habt ihr es trotzdem, oder?
Naja, aber also, wie ist ja immer die Frage. Ja, also was muss ich da den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle abverlangen? Was muss ich meinen Präsidiumskollegen abverlangen? Was muss ich dem Steuerrechtsausschuss abverlangen? Alles muss in kürzester Zeit durchgesehen werden. Und die Frage ist, es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, sondern eigentlich müsste man es doch komplett einmal durcharbeiten. Und dazu sind wir alle gar nicht in der Lage, personell nicht und auch so ressourcentechnisch, die im Ehrenamt unterwegs sind, nicht und die im Hauptamt unterwegs sind, auch nicht. Das geht gar nicht. Gut gemachte Gesetze könnte man mit einem größeren Vorlauf einbringen. Dann würde man doch tatsächlich mal die Sachverständigen anhören, die unterschiedlichsten Positionen, und dann kriegt man das auch verständigt. Aber so ist es immer schwierig.
Ist das eigentlich ein Trend oder ist das historisch bedingt oder gewachsen? Gab es das immer schon? Das ist immer eine Zeitnot, und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, so auch wenn man Haushalte mal die Diskussion, das ist ja immer alles sehr straff und sehr in der Vergangenheit auch. Oder ist das jetzt, sag ich mal, neuerdings in den letzten Jahren gewachsen, diese Zeitnot?
Also es wird natürlich auch immer damit begründet, dass alle anderen diese Zeitnot auch haben. Also auch das, was da vorbereitet wird, wird unter genau dem zeitlichen Druck gemacht, wie wir unterwegs sind. Ich habe mir sagen lassen, dass das bei der vorhergehenden Regierung auch schon so war. Davor war es besser. So, und da müssen wir auch wieder hin.
Okay. Ja, du sprichst es ja quasi schon an. Es sieht ja wohl so aus, als würde es einen Politikwechsel, wenn nicht gar einen Regierungswechsel oder zumindest mal einen Parteienwechsel geben. Die Neuwahlen sind ja beschlossen. Das heißt, ihr versprecht euch da auch wesentlich mehr Rücksicht, ich drücke das mal so aus, für solche Themen.
Naja, was heißt für solche Themen? Also wer das gute Gesetz macht, ist uns ja im Grunde genommen egal, solange es gut ist. Also wir wollen hier kein Parteibashing betreiben oder irgendetwas. Manches ist eben, ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, mit drei Partnern in einer Regierung sich immer so zu verständigen, dass dann was Vernünftiges dabei rauskommt, weil einfach der Kompromiss die Lösung von allem ist, und bei dreien ist das natürlich ungleich schwieriger. Deshalb umso mehr, dass man die Leute einbezieht, die vielleicht ein bisschen Sachverstand haben und auch mitsprechen können. Und das hat man ja auch gesehen bei der Expertenkommission. Ich war ja auch Teil der Expertenkommission Bürgernahe Einkommensteuer. Das haben wir natürlich völlig parteiunabhängig gemacht, auch wenn es vom Bundesfinanzministerium initiiert war. Aber da haben wir uns, also insgesamt waren wir 13 Personen, die sich da zusammengesetzt haben und überlegt haben, was kann man machen, um die Einkommensteuer etwas lebbarer zu machen und womöglich auch die Fallzahlen der Veranlagung zu reduzieren, weil wir haben ja alle ein Problem mit Fachkräften, und der demografische Faktor schlägt ja jetzt erst so richtig zu. Das heißt, wir müssen uns doch Gedanken machen, ist es wirklich sinnvoll, dass fast jeder Rentner mittlerweile eine Steuererklärung macht? Ist es wirklich sinnvoll, dass Arbeitnehmer alle ihre Steuererklärung machen müssen? Oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das Ganze zu vereinfachen? Dabei, also ich will nicht sagen, es ist also gerecht bleiben zu lassen. Ja? Aber Einzelfallgerechtigkeit ist ja auch ein dehnbarer Begriff, wie weit man da gehen kann und wie weit man gehen muss. Aber man muss sich ernsthafte Gedanken machen, wo wir es hintreiben wollen. Und wenn es so weitergeht, dann werden uns die bürokratischen Lasten einfach so viel abverlangen, dass wir irgendwann nicht mehr handlungsfähig sind. Deshalb fand ich diese Expertenkommission und die Ideen, die wir dort eingebracht haben, ganz gut. Und ich hoffe auch, das muss ich auch so sagen, dass bei allem Wechsel jetzt im Bundesfinanzministerium diese Ansätze weiterverfolgt werden. Ich habe also gerade gestern noch ein Telefonat geführt, wo man mir versichert hat, dass man wirklich intensivst dran arbeitet, inwieweit unsere Vorschläge umsetzbar sind. Denn was wir alle nicht waren, wir sind alle keine Steuerschätzer, wir wissen alle nicht, welche steuerlichen Auswirkungen das letztendlich auch hat, was wir da vorgeschlagen haben. Aber wir haben zumindest versucht, etwas vorzuschlagen, was umsetzbar ist. Ja, wir waren jetzt nicht die Revoluzzer, die jetzt gesagt haben, wir müssen ein komplett neues Steuersystem haben. Das kann man ja alles machen, aber das war nicht unser Ansatz. So viel Zeit hatten wir auch nicht. Wir hatten ja nur ein halbes Jahr, um uns darüber auszutauschen. Aber ich fand es sehr, sehr, sehr interessant und informativ, auch für mich als Person, als Steuerberater, auch mit Wissenschaft und Verwaltung dann zusammenzusitzen, um mal nach diesen Gemeinsamkeiten zu suchen, wo wir uns alle irgendwo wiederfinden können. Das fand ich also unendlich spannend, hat mir unsagbar viel Spaß gemacht.
Das heißt also, dieses Thema Einkommensteuer auf dem Bierdeckel, das ist ja vor vielen Jahren schon mal gewesen, ist erstmal vom Tisch. Also eine Palastrevolution wird es nicht geben, aber es gibt durchaus Potenzial, um das Ganze noch etwas eleganter und einfacher zu machen.
Ja, das muss es ja geben. Also jetzt, wir können bei den Rentnern eigentlich anfangen. Immer mehr Rentner kommen in die Steuerpflicht. Ist das wirklich sinnvoll, die Leute da mit Steuererklärung zu konfrontieren? Ich hatte es im letzten Jahr erlebt. Bei uns rief in der Kanzlei eine 90-Jährige an, ja, die aufgefordert wurde, für die letzten Jahre ihre Steuererklärung abzugeben. Und die hat eine Ostbiografie und berichtete mir, dass sie noch nie eine Steuererklärung gemacht hat. Sie weiß überhaupt nicht, was sie hier machen soll. Woraufhin meine Kollegin dann so nett war und dorthin gefahren ist. Und bevor die irgendwelche Sachen raussucht, haben die dann gemeinsam die Rentenbescheide und alles, was noch so erforderlich war, rausgesucht und haben wir diese Steuererklärung gemacht. Aber das ist doch nicht, also es ist ja nicht Sinn der Sache. Also das muss man anders lösen können. Und dafür haben wir Vorschläge gemacht. Und sowas finde ich dann, da lohnt sich auch mal, sich das wirklich anzusehen. Und bei Arbeitnehmern findet man Ähnliches, ja, wo man sagen kann, muss es denn alles so kompliziert sein? Kann man es nicht einfacher machen? Wo ist jetzt der Anreiz? Homeoffice-Pauschale oder Fahrten nur um Arbeitsstätte? Wer will es kontrollieren, wie viel Homeoffice man gemacht hat, wie viel man gefahren ist? Also niemand, glaube ich, oder fast niemand führt Strichliste. Also das sind alles Praxisprobleme, die vermeidbar sind.
Kommen wir doch mal zu diesem Wachstumschancengesetz, von dem wir eben schon kurz gesprochen haben. Was uns natürlich dann besonders interessiert, ist dieses E-Rechnungsthema. Und da komme ich noch mal mit dieser Unruhe drauf. Wenn man sich das E-Rechnungsthema mal anschaut, dann sind ja die Anforderungen zum 01.01.25 noch verhältnismäßig übersichtlich. Also im B2B-Bereich ist man verpflichtet, eine E-Rechnung empfangen zu können. Trotzdem wurde in den letzten Monaten, finde ich, ein sehr, sehr großes Fass aufgemacht zu diesem Thema. Was ist so deine Wahrnehmung? Woran liegt das?
Naja, das ist eine Veränderung. Wir leben also natürlich in Zeiten, also in denen sich wahnsinnig viel immer verändert. Das klingt ja erstmal wirklich, wenn ich jetzt aus einer Papierrechnung eine E-Rechnung mache, ist das schon ein Riesenschritt für ein kleines oder mittleres Unternehmen, gerade in der Umsetzung. So, jetzt im Moment geht es ja erstmal nur darum, pflichtgemäß empfangen zu können. Das kann man ja relativ leicht machen. Für uns als Steuerberater ist das doch aber eine Chance, unsere Prozesse zu optimieren und das auch zu nutzen. Also wir sollten das bei aller Anstrengung wirklich als Chance sehen für den Berufsstand, dass wir mit unseren Mandanten zukünftig viel digitaler unterwegs sind, als wir es heute noch sind. Es ist uns allen klar, dass das jetzt ein Riesenkraftakt ist und es ist noch alles viel zu spät. Das muss man auch sagen, dass diese Klarheit kommt. Ich habe das ja auch immer bemängelt, dass wir einfach viel früher in die Lage versetzt werden hätten müssen, die E-Rechnung zu beraten. So ein begleitendes BMF-Schreiben, ja, wenn das hier erst so wenige Wochen vor Weihnachten auftaucht, das ist dann schon ärgerlich. Ja? Und im Sommer ist uns ja der Entwurf zugegangen, der war 16 Seiten lang und 17 Seiten haben wir geantwortet. Ja? Aber das waren mehr Fragen und Meinungen, als dass wir das also wirklich so begrüßt haben, wie es war. Insofern, der Zeitablauf ist natürlich schwierig gewesen, aber ganz ehrlich, wir sollten wirklich die Chancen sehen und bei allem Kraftakt, den wir jetzt haben, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir nicht irgendwie so einen Verhaltenskodex mit Verschärfungen und sowas brauchen als Berufsstand. Wir brauchen auch keine zusätzlichen Anforderungen an den Vorsteuerabzug. Das wird uns alles nur lähmen, wenn das wieder im Fokus steht. Solche Sachen, ja, also auch die Übertragungsmöglichkeiten dürfen nicht eingeschränkt sein und wir dürfen uns auch nicht irgendwie verpflichtet fühlen, ein bestimmtes Format zu nehmen, nur wegen der Betriebsprüfung. Also solche Sachen müssen eigentlich, die dürfen nicht passieren. Aber wenn ich natürlich höre, dass es vielfach eben in der Verwaltung nur das Argument der Betrugsreduzierung gibt, dann beunruhigt mich das auch. Ja, weil das ist nicht der Punkt, weshalb wir uns der E-Rechnung positiv zuwenden, sondern im Gegenteil, wir glauben an Prozessoptimierung innerhalb der Kanzleien und auch letztendlich auch bei den KMUs.
Was macht der Verband, um die Steuerberater bei der Umsetzung zu unterstützen? Ich habe neulich das Vergnügen gehabt, für einen Berufsverband von Autorinnen ein E-Rechnungswebinar zu moderieren. Ich habe das nur moderiert. Wir hatten eine Expertin, die die Fragen beantwortet hat. Die hat eine wunderbare Präsentation mit ganz, 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 ganz vielen Infos gehalten. Und danach kamen 60 Detailfragen. Wie fängt man das denn auf?
Also wir sind ja mit unseren Mitgliedsverbänden im Fortbildungsgeschäft ja unterwegs und schulen natürlich auch unsere Steuerberaterinnen und Steuerberater über die entsprechenden Seminare und Webinare. Auch Teletax ist da aktiv. Also ich glaube, die Verbände tun schon viel, damit das bei den Kollegen in den Kanzleien auch gut ankommt. Und die Einzelfragen muss man dann schon versuchen, in den Seminaren dann zu lösen.
Ja, das ist mir aber auch so aufgefallen, also auf diesen vielen Messen, auf denen wir sind, dass sich doch viele, auch Landesvorsitzende, eben halt schon extrem gut mit dieser Materie auskennen und auch wirklich große Anstrengungen betreiben, das in diese Mitgliedsverbände hineinzubringen. Und dennoch, mir ist ja was Ähnliches passiert, dass wir also auch jetzt E-Rechnungswebinare haben jetzt zu unserem Produkt und wo dann von Steuerberatenden Fragen gestellt werden. Da staunst du. Also ich hatte ein Webinar, das meine ich mit Verunsicherung, da wurde dann erklärt, ja, für alle steuerbaren Umsätze, und da schrieb dann eine Steuerberaterin, was meinen Sie jetzt mit steuerbar? Also das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, wo kommt diese Verunsicherung her? Ich meine, was steuerbar ist, ist relativ klar. Kriegst du das mit? Wird euch sowas zurückgespiegelt, dass da jetzt also wirklich so diese Schulterzucken hängt, was sollen wir jetzt machen?
Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die kümmern sich schon sehr intensiv um das Thema E-Rechnung. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen von anderen Verbänden, also von anderen Berufsverbänden oder von auch neulich von Landkreisen, die für die Unternehmer also Schulungen durchführen wollen, auf einem etwas anderen Niveau, einfach als Informationsveranstaltung sozusagen, wo wir dann gefragt werden, ob wir dort auftreten wollen. Also egal, ob es der Präsident macht oder jemand anders, aber einer von uns, der da dann im Grunde genommen über die E-Rechnung etwas berichtet und auch mal die Fragen beantwortet, soweit man das dann eben im Rahmen solcher Veranstaltungen machen kann. Da können natürlich nur Fragen beantwortet werden, die der Allgemeinheit da zuträglich sind. Da kann man sich dann meist nicht in Detailfragen verkämpfen, aber meistens ist da ja noch ein Get-Together hinten dran, wo dann auch die ganzen Fragen nochmal abgearbeitet werden können. Ja, aber sowas machen wir schon. Also da versuchen wir schon, da auch ein positives Bild zu bringen. Aber wie gesagt, wir wissen alle, dass das eine enorme Kraftanstrengung sein wird bis zum Jahresende und auch darüber hinaus. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende des Tages dort sagen können, das ist für uns eine gute Sache. Und vor allen Dingen, es kommt ja noch mehr, es kommt ja aus Europa irgendwann die Plattform und so. Wir müssen ja uns dieser Thematik ja sowieso zuwenden. Keiner kennt so den genauen Zeitplan, aber da kommt ja noch mehr auf uns zu.
Du hast es schon angesprochen, also das wird ein Kraftakt bis zum Ende des Jahres. Das ist ja nicht mehr weit hin und dann auch im nächsten Jahr. Das wird ja mit dem 1.1. nicht komplett erledigt sein. Viele Steuerberatende werden merken, dass Anfang Mitte Januar die ersten Mandate heulen und Zähne klappern bei ihnen vor der Tür stehen und sagen, ich habe was von der E-Rechnung gehört, was soll ich jetzt machen? Das ist ja etwas, das wird definitiv auch passieren. Da wird auch nochmal ein Boost kommen, da bin ich mir relativ sicher. Mal abgesehen von dem Politikwechsel, welche anderen Erwartungen hast du für das kommende Jahr in Bezug auf Regelungen und Gesetze? Was wird wichtig?
Na, erstmal müssen wir sehen, was bleibt jetzt eigentlich von den Gesetzen, die auf den Weg gebracht waren? Was bleibt jetzt eigentlich übrig? Das Jahressteuergesetz hat ja bereits im Bundestag passiert. Da werden wir also im Jahressteuergesetz 24, das ist soweit durch. Aber es gab ja noch das Steuerfortentwicklungsgesetz, was nicht so weit war im Gesetzgebungsverfahren. Da ist das ja auch mit der kalten Progression drin. Da wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier abgeräumt wird oder weitergeht. Aber in diesem Steuerfortentwicklungsgesetz ist ja auch etwas drin, was uns überhaupt nicht gefällt. Die Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltung. Etwas, was hoffentlich, eingangs sagte ich das ja, niemals eine Kanzlei erreichen wird. Das ist schon ein unsägliches Thema und ich hoffe, dass das jetzt ein für alle Mal abgeräumt wird, denn es ist ja nun mittlerweile das dritte Mal, dass wir darüber reden, seit 2019. Ich weiß nicht, wer es nicht verstehen will. Das will kein Mensch. Ja? Also weg damit. Denn wir reden hier über Bürokratieentlastung und dann bringen wir so etwas. Das gehört weg. Das ist eben jetzt aus der alten Zeit, aus der neuen Zeit. Wir bereiten uns ja jetzt gerade auch auf den Bundestagswahlkampf vor. Wir werden ja auch mit Thesen um die Ecke kommen. Wir werden auch natürlich die zur Wahl stehenden Abgeordneten befragen, also jedenfalls die, die sich mit Finanzen beschäftigen, wie ihre Position ist, beziehungsweise die Position ihrer Parteien, sodass wir da auch umfassend darüber informieren können, was dann die einzelnen Parteien so glauben. Und ja, gucken wir uns die Gemengelage mal an nach dem 23. Februar und schauen mal, wie schnell wir da irgendwelche Gesetze auf den Weg bringen. Also da kann man schon mal gespannt sein, ja.
Ja, ich glaube auch. Das Orakeln, ist jetzt extrem viel schwerer geworden. Also vor 10, 12, 15 Jahren oder von mir aus auch noch vor 4 Jahren hätte ich mir noch eine Prognose zugetraut. Aber jetzt im Moment, ja, ist schon schwierig.
Also ich glaube, das wirkt immer wie Oberbegriffe. Aber wenn wir das jetzt langsam nicht mit dem Bürokratieabbau und der Digitalisierung hinbekommen, dann werden wir echte Probleme haben. Wie wollen wir das noch vermitteln in der Zukunft? Und ich habe so manchmal das Gefühl, Digitalisierung, das machen wir ja schon ein paar Jahre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt doch bei uns überhaupt keine Entlastung an. Und das ist das, was mich wirklich besorgt. Weil ich das Gefühl habe, dass je mehr wir digitalisieren, je mehr fordert man auch ein. Und dadurch gibt es gar keine Entlastung. Und ich sehe das jetzt auch mal wieder bei der E-Bilanz. Ja? Also die E-Bilanz reichen wir jetzt seit Jahren ein. Jetzt im Jahressteuergesetz 24 ist es eben drin, dass es zu einer Ausweitung kommt, dass man mehr einreicht. Ich mag das ja im Ansatz noch verstehen, dass man sowas wie einen Kontennachweis gerne auch mit der E-Bilanz übermittelt bekommen will. Das ist ja in der ersten Phase, erfolgt das ja jetzt dann auch. Aber ich frage mich, wo ist eigentlich der Mehrwert, wenn ich über Anhang, über Lagebericht und sowas alles nachdenke, was in der zweiten Phase dann auch noch mitgeliefert werden soll? Also das wozu? Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, schauen wir uns doch mal die Formulare an, wie sie vor 10 oder 15 oder 20 Jahren, als wir noch in Papier unsere Steuererklärung abgegeben haben. Schauen wir sie uns doch an, wie tiefgründig die waren. Wenn ich mir heute so ansehe, was ich digital für Formulare ausfülle und wie das alles gewachsen ist, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen, warum also wir digitalisieren doch nicht, um noch mehr Daten zu sammeln. Sondern wir digitalisieren, also das ist mir jeweils mein Ansatz, wir digitalisieren, um Prozesse zu verringern, zu verkleinern, ja, um optimierter durch die Welt gehen zu können, um die Fachkräfteproblematik auch in den Griff zu bekommen. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Der demografische Faktor schlägt gnadenlos zu und wir wissen es. Das heißt, wir müssen uns langsam auch davon lösen und stattdessen fordern wir immer Neues ein und da muss er von wegkommen. Deshalb hängt Bürokratie und Digitalisierung auch so eng zusammen.
Aber an welcher Stelle passiert denn das, wenn ihr jetzt als, ich sag mal, Lobbyverband für die Digitalisierung und die Vereinfachung von Prozessen auftretet und in direktem Kontakt mit dem Finanzministerium steht, aber wo, in welchem Staatssekretariat oder was weiß ich was, werden dann denn Dinge noch mehr eingefordert? So macht, ja, wenn wir das vereinfachen und digitalisieren, müssen wir aber einen dickeren Stapel an Informationen haben, damit. Wo, was ist die Angst, dass eben jemandem was entgeht?
Ja, offensichtlich scheint es ja so zu sein. Also anders kann man sich das ja nicht erklären. Aber es weckt ja immer mehr Begehrlichkeiten. Offensichtlich, je digitaler ich werde, ich Das ist ja alles kein Automatismus. Es muss ja alles überwacht werden, es muss entsprechend gepflegt werden, es muss nachgehalten werden. Das sind ja alles Sachen. Ich weiß nicht, warum das Schreckgespenst des Betrugs da wahrscheinlich immer mitschwingt, aber gesund ist das nicht, wenn wir uns immer aus der Sicht dem Problem nähern, sondern wir müssen gemeinsam doch für Steuergerechtigkeit sorgen. Ich meine, wir sind Organ der Steuerrechtspflege. Was, ja, und nicht irgendwie Steuerhinterziehungsberater. Und deshalb sage ich mal so, wir stehen doch als Compliance-Instanz schon dazwischen. Und wir sortieren doch schon. Und wir versuchen das doch schon in die richtige Bahn zu bringen. Und deshalb, ein gesundes Misstrauen mag ja sein, aber es nimmt doch manches überhand. Und zur Problematik der Digitalisierung ist natürlich einer schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu, das muss man ja auch sagen. Es gibt dann eben unser föderales System, ja, die Länder haben ihre Begehrlichkeiten, aber auch der Bund, aber auch die Ministerien untereinander haben ja gar keine eigenen, also gemeinsame Infrastruktur in der IT, sondern da hat ja auch, kocht ja auch jeder sein Süppchen. Und wenn ich wirklich mal für die Entlastung beim Bürger sorgen will, dann muss ich doch das Once-Only-Prinzip endlich mal einführen, dass ich tatsächlich als Bürger nur einmal meine Daten gebe und dann sind sie da. Und da müssen wir hinkommen, sonst wird das nichts. Und dann müssen bestimmte Dinge wie die Steueridentifikationsnummer, die wird dann auch eine andere Bedeutung haben, weil ich über diese auch eine eindeutige Zuordnung bekomme und weil ich dann eben auch meine Abrufe machen kann. Und dann stehen die Daten zur Verfügung und ich muss nicht überall einzeln immer wieder die gleichen Nachweise führen. Das ist doch das, was uns letztendlich jetzt auch lähmt und was wir uns auch ressourcentechnisch gar nicht mehr leisten können.
Das finde ich zum Beispiel einen ganz interessanten Punkt, dieses Once Only. Ich habe bei meiner Ummeldung es geschafft, mich mit der Ausweis-App in dem neuen Ort anzumelden. Das hat wunderbar funktioniert. Ich kriegte dann ein Schreiben und später kriegte ich ein Schreiben vom Grundbuchamt. Das habe ich aber in Papierform bekommen, weil ich noch etwas bezahlen sollte. Und da war nicht mal ein QR-Code drauf. Da musste ich sogar noch anschließend die IBAN-Nummer abtippen und hinschicken. Und das innerhalb einer Behörde. Das ist genau das, was du meinst, oder?
Ja, zum Beispiel, oder bei der Grundsteuer, ja, dass wir die ganzen Grundsteuererklärungen machen mit Daten, die eigentlich schon da sind. Nur eben, sie liegen an der falschen Stelle. Also da haben wir auch das große Datensammeln erlebt, ja. Also, dass wir im Grunde genommen über die Steuererklärung, über die Grundsteuererklärung nochmal die Daten hingegeben haben, die in den Ämtern natürlich schon vorliegen. Solche Sachen sind doch vermeidbar. Wir haben uns auch mal im Rahmen der Expertenkommission damals damit beschäftigt, wie das eigentlich so mit Kindern ist. Ja, so eine Verbindung in der Steuererklärung. So ein Kind wird geboren und das Erste, was es bekommt, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihre Steuer-ID.
Ja.
So. Ja, kann auch nicht lesen, hat aber eine ID. Aber der Nutzen dieser ID, das ist doch die Frage. Da gibt es Eltern. Ja, und warum müssen jetzt die Eltern, wenn das Kind dann etwas größer ist, noch die Studienbescheinigung beifügen einer Steuererklärung? Wenn diese IDs sinnvoll genutzt werden und miteinander verbunden werden, dann ist das automatisch, kann das alles automatisch hinterlegt werden. Und ich kann ja verstehen, dass bestimmte Sachen schlecht zu automatisieren sind. Aber so eine Schule mit einem normalen IT-System kann auch eine Schulbescheinigung oder sowas jederzeit irgendwo bereitstellen. Und dann hat man diese ganzen Verbindungen und wir ersparen uns diese Anforderungen. Es ist alles da, es kann genutzt werden. Und ich kann das alles über die Steuer-ID machen. Ich muss da nichts Neues erfinden. Und wir haben mal wirklich so ein Kinderleben analysiert mit allem, was dazugehört, einschließlich diesen Optionen, Pflege, Behinderung und sowas alles. Und wir haben festgestellt, dass wir einen ganz, ganz großen Teil, bis die Kinder wirklich sozusagen aus der Obhut der Eltern entlassen werden, einen großen Teil wirklich relativ einfach digitalisieren und zusammenbringen können, wenn man will.
Ich glaube, was uns da im Weg steht, zumindest wird das immer wieder gespiegelt, auch an uns, dass es Menschen gibt, die eine große, große Angst haben vor Datenmissbrauch, dass wir uns mit dem Datenschutz manchmal auch wirklich selbst im Weg stehen. Also Datenschutz, da möchte ich auch nicht missverstanden werden, ist extrem wichtig. Die gerade wir von Lexmann Haufe achten natürlich auch extremst auf Datensicherheit. Aber wenn es doch bei Behörden ist, denen ich doch grundsätzliches Vertrauen entgegenbringe, dann es wird sich ja nicht ein Einzelner hinsetzen und sich meine Verknüpfungen angucken und zu sagen, oh, da kann ich jetzt aber was draus machen. Kann das sein, dass das irgendwie auch ein Mangel an Aufklärung ist, was es mit Datenschutz auf sich hat? Wir haben es ja schon bei Corona mit den Sachen erlebt, dass man gesagt hat, solche Datenbanken legen wir gar nicht an. Hat das damit zu tun?
Ja, sicher. Man kann es ja vielleicht auch mal anders, man kann es ja mal umkehren und sagen, als Bürger wäre mir doch nur wichtig, dass ich weiß, wer meine Daten hat beziehungsweise darauf zugegriffen hat. Also ich kann es ja auch mal umkehren. Warum? Ich will mich dem ja gar nicht verschließen, wenn ich nichts zu verbergen habe. Aber wenn ich wüsste, dass eben die und die Behörde auf meine Daten zugegriffen hat oder ich dem widersprechen könnte, dann wäre das ja auch etwas, worüber man mal nachdenken kann. Und ich muss nicht ausdrücklich eine Zustimmung erteilen. Denn das würde ja wahrscheinlich wieder sehr, sehr aufwendig werden. Also wir wollen es ja nur verschlanken. Im Grunde, glaube ich, und ja, natürlich, wie es ausgestaltet wird, das müssen andere denken, aber ich glaube, so wie wir es aktuell machen, so kommen wir nicht weiter.
Ich glaube, darüber könnten wir noch stundenlang reden, aber was mich natürlich oder uns natürlich auch sehr interessiert, was hast du für 2025 persönlich im Fokus? Was sind deine persönlichen Ziele? Wo soll es hingehen?
Also im Fokus haben wir natürlich eine Menge, also ich bin ja Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes, der wird dieses Jahr, also 2025, dann 50 Jahre alt. Jung, muss man ja sagen. Ja, die Mitgliedsverbände sind teilweise älter als 75, aber als DSDV schaffen wir es jetzt mit 50 Jahren. Und das ist natürlich so für mich etwas, was 2025 ansteht. Neue Regierung, neue Gemengelage. Schauen wir mal, was es so bringt. Wo ich im Moment sehr mit Interesse hinschaue, ist, was passiert in Brüssel. Da muss ich also nächste Woche tatsächlich auch nochmal vorstellig werden und mal die neuen Europaabgeordneten begrüßen. Weil wenn ich mir so die Äußerungen der EU-Kommission anhöre, dann müssen wir ja schon feststellen, dass ja, wir wahrscheinlich dann wieder doch mehr im Fokus stehen, was die Regulierung angeht. Und da müssen wir mal gucken, wie die EU-Kommission sich jetzt positioniert. Aber auch da, glaube ich, von Europa muss einfach weniger Bürokratie kommen. Also das ist einfach immer das Größte, was von da kommt, hat immer einen unendlichen Erfüllungsaufwand. Vielleicht auch dem geschuldet, dass der deutsche Staat das immer ganz besonders gut dann machen will, umsetzen will. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber tatsächlich muss man da schon mal hingucken. Von da kommt viel Bürokratie. Es wird immer darüber gesprochen, dass man das abbauen will. Aber so richtig sehe ich das noch nicht. Also da muss man viel machen. Aber unser Berufsrecht ist dann natürlich auch immer im Fokus, weil der Steuerberater, so wie wir ihn kennen, der ist eben in Europa sehr unterschiedlich unterwegs. Wenn er überhaupt unterwegs ist, oftmals sind es nur Rechtsanwälte, die es dort erledigen in einzelnen Ländern. Da müssen wir uns immer mal drum kümmern. Ja, und im Fokus wird natürlich für uns auch die Fachkräfteinitiative nochmal stehen. Wir haben ja eine große Fachkräfteinitiative gestartet, gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer und der DATEV. Genau genommen haben wir zwei Kampagnen. Das eine ist ja zahltsichausbildung.de. Die ist gerichtet natürlich für den Beruf des Steuerfachangestellten aufmerksam zu machen. Das finde ich also schon enorm. Wir arbeiten da auch mit Leuten zusammen, die viel besser Bescheid wissen, wo die Zielgruppe, die jungen Menschen dann wirklich unterwegs sind. Das finde ich schon unheimlich interessant. Und ich habe mir da noch mal ein paar Zahlen, die muss ich allerdings ablesen, das habe ich mir gar nicht gemerkt. Wir haben 131 Millionen Impressionen vom 1.8. bis Ende Oktober in den sozialen Medien gehabt. Wir haben über 1 Million Klicks gehabt in den verschiedenen Sachen, die wir da gemacht haben. Wir haben über 300.000 Visits auch auf der Landingpage gehabt. Also das finde ich schon ziemlich gut. Und ich selbst habe ja auch einen Podcast mal, weil ich bin ja da nicht die Zielgruppe, jedenfalls glaube ich, das würde ich mich wundern, wenn ich das in den sozialen Medien angezeigt bekomme, dann wäre das falsch. Aber ich habe mir dann auch mal einen Podcast der Gebrüder Kaulitz geben lassen und ich finde das also tatsächlich sehr, sehr interessant, wie das gemacht wird. Und es erreicht offensichtlich auch wirklich die jungen Leute, denn die ein oder andere Kammer berichtet tatsächlich von einer Erhöhung der Ausbildungszahlen. Und das finde ich schon wirklich sehr interessant. Aber am Ende kommt es ja auf die Kollegen an. Die müssen A, ausbilden und B, sie müssen natürlich auch noch etwas dafür tun. Also wir unterstützen natürlich auch die Kollegen in den Kanzleien. Es gibt diese Unterstützungskampagne, Initiative gemeinsam handeln, und diese Unterstützungskampagne ist tatsächlich auf die Kanzlei und auf die Kanzleiinhaber gerichtet, und wir versorgen alle, die sich da einsetzen wollen, auch mit den entsprechenden Mitteln, die sie brauchen, und es wäre schade, wenn wir diese Chance jetzt nicht mal nutzen, wirklich für Fachkräfte zu sorgen. Da gibt es ein Ausbildungsverzeichnis, wo man sich registrieren lassen kann, und das werden wir, ich sag mal, wir paar, die hier ehrenamtlich oder auch hauptamtlich in den Institutionen unterwegs sind, auch gar nicht leisten können, was da wirklich erforderlich ist. Denn man bedenke mal, wenn wir jede Schule mal besuchen würden, um darüber zu informieren, was wir für einen tollen Beruf haben. Das würde ich ja in meinem Leben nicht mehr schaffen. Also auch nicht in einem gewissen Kreis, den ich mir dann vielleicht selbst ziehe, sondern da müssen alle mitmachen. Und ich sage mal so, wenn jeder, der irgendwo einen Bezug hat, nur ein, zwei solche Ideen einfach mal fortentwickelt und sich da mal hinstellt und erzählt, was er alles so zu tun hat und wie er es zu tun hat. Und das auch mit einer gewissen Freude, denn unser Beruf bietet ja unheimlich viel tolle Erfahrungen. Ja, also wenn man das rüberbringen kann, dann haben wir schon gewonnen.
Vielleicht brauchst du einen TikTok-Kanal.
Ja, was ich alles brauche. Oder was ich noch so alles bräuchte. Ja, vor allen Dingen wäre es noch viel Zeit, wäre noch gut.
Ja.
Dann würde ich das auch noch machen. Ja, aber nein. Also es ist schon, mein Tag ist so schon sehr ausgefüllt. Das kann ich nicht anders sagen. Es ist ja doch ziemlich viel los. Ich sage dann immer, ja, im Moment ist gerade viel los, aber die Tatsache ist, es wird eigentlich nicht wirklich.
In jedem Moment ist viel los.
Ja, es ist eigentlich immer was los, weil wenn das eine ein bisschen nachlässt, dann kommt das andere wieder mehr hoch und irgendwas ist immer. Ja, aber gut, ich mache das ja auch alles gerne. Das ist ja auch alles, das soll jetzt gar kein Klagen sein, aber weiß ich nicht. Noch ein TikTok-Kanal, ich weiß nicht, da müsste ich mir die Plattform wahrscheinlich erstmal ansehen. Ja.
Und du sagtest, du willst in jede Schule, und das wäre ein relativ sicherer Weg, wenn die Kampagnen cool sind, ne?
Naja, ich kann das ja auch eigentlich, dadurch, dass ich ja nun auch ein Mann der Praxis bin, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich hab das selbst mal in der Schule erlebt. Da als Vater bin ich da hingegangen und dann hat man mir da irgendwas vorgestellt. Da saß ein Unternehmen, ich will den Namen auch gar nicht nennen, und in Wahrheit hatten die nur einen einzigen Ausbildungsplatz. Und dann habe ich mich mal umgesehen und habe ja viele Leute erkannt, die auch da waren als Mütter oder Väter. Und da habe ich so gedacht, mein Gott, da lassen die jetzt hier jemanden sozusagen einfliegen, der irgendwie einen Ausbildungsberuf erklärt. Und wir sitzen hier, ja, ein Banker, ein Zahnarzt, ein Augenarzt, ein Versicherungsfachmann, ein Heizungs- und Sanitärinstallateur und. Wir hätten uns da oben auf die Bühne setzen können. Wir hätten einfach mal erzählen können, was wir so alles den ganzen Tag machen. Und dann hätten wir die Kinder wahrscheinlich viel, viel besser abgeholt als jemand, der da irgendwo aus einer ganz anderen Region kommt und einen einzigen Ausbildungsberuf erläutert, und dafür sind wir alle den ganzen Abend da. Also, und ich sage, da gehören wir doch auch hin. Und da kann doch jetzt mal ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin einfach mal erzählen, was für einen tollen Job wir haben. Ja, und auch der Weg dahin, den kann man doch beschreiben. Jeder hat doch seine Erfahrungen gemacht. Ich könnte bestimmt einen ganzen Podcast damit füllen, wie ich mal zum Steuerberater gekommen bin. Ja, und das ist, also, das ist wirklich, da hat doch jeder irgendwas zu erzählen.
Also wohin du kommen kannst, wenn du das erzählen willst, weißt du ja, ne?
Ja, immer für euch, ich weiß. Wie viel Sendezeit haben wir da?
So viel du willst.
Aber mal im Ernst, das wäre dann doch, wenn ihr dann mit der Kammer, dem Verband und der DATEV diese Initiative gemacht hat, dann müsste man ja, ja, das ist wieder mein Leben im Konjunktiv, man müsste mal, aber eine Initiative über die Schulen gesamt, dass man solche Ausbildungstage, solche Vorstellungstage, Berufspräsentationstage regelmäßig ins Leben ruft. Nur da scheitert es dann wieder an der Bürokratie, bis eine Schule sowas auf die Reihe gekriegt hat, muss man wahrscheinlich wieder 600 Formulare ausfüllen, die Feuerwehr muss angerufen werden, zwei Sanitäter müssen kommen, etc.
Ja, wie auch immer. Das ist ja jetzt nur eine Idee, wie man das macht. Ich sage immer, jeder soll doch authentisch bleiben. Das heißt, ich brauche mich nicht verbiegen. Wenn ich sage, TikTok ist nicht mein Format, was ich jetzt nicht einschätzen kann, sorry, aber dann gehöre ich da auch nicht hin. Wenn jemand sich permanent in den sozialen Medien tummelt und da sowieso gute Ideen entwickelt, der kann das natürlich gut in den sozialen Medien platzieren, da wo er sich wohlfühlt, weil er das einfach, das lebt er dann einfach. Mhm. Und wenn ich eben daherkomme und sage, ich habe diese Erfahrung und ich habe in dem Moment die Idee, das hier, das könnte man optimieren, indem man uns damit reinbringt. So, und ich gehe dann aktiv auf den Direktor, auf die Schulleitung oder auch auf den Lehrer zu und sage, pass mal auf, das würde ich gerne mal mit euch machen. Dann kann das nur gut werden. Ja, also, weil dann fühle ich mich da auch wohl, dann fühle ich mich dem auch gewachsen und ja, dann mache ich das einfach und dann wird da auch was draus. Und so ein, ich sag mal, Steuerfachangestelltenausbildung hat noch niemanden geschadet, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich sage immer, das ist die Königsklasse des kaufmännischen Berufs. Ja, denn wenn man sich anschaut, was man mit dieser Grundlagenausbildung am Ende weitermachen kann, ja, abgesehen davon, dass man natürlich immer noch mal studieren kann oder sowas, aber allein damit kann man, also im Grunde sind einem doch Tür und Tor geöffnet. Man kann doch alle möglichen Bereiche vordringen, wenn man dann wirklich nicht beim Steuerberater bleiben will. Aber wahrscheinlich ist das ja nicht, dass man da nicht bleiben will.
Naja doch, also ich habe ja auch eine Steuerfachangestelltenausbildung und du kannst ja meine Vita angucken. Also man kann wirklich jetzt eine Menge damit machen und ich stimme mir absolut zu. Grundlage dieser kaufmännischen Ausbildung, die wirklich sehr hochwertig ist, weil du eben halt frühzeitig mit Gesetzestexten, mit Rechnungswesen, mit Buchhaltung und mit anderen Vorschriften in Verbindung kommst, ebnet dir einen Weg. Und so eine Fortbildung zum Bilanzbuchhalter, dann hast du für dein Leben mehr oder weniger einen Job, weil du ganz genau weißt, unter einem bestimmten Gehalt muss ich eigentlich nicht wieder arbeiten. Und das ist aber ja, muss man ja mal kalkulieren. Und dann der Sprung, um das weiterzumachen, ist durchaus möglich, ja, klar.
Ja. Also, wir hatten beim Steuerberatertag hatten wir auch ein paar Studentinnen und Studenten zu Gast und ich habe mir dieses Jahr dann auch mal eine Zeit genommen. Wir haben uns da in einem Raum getroffen und ich fand die Resonanz sehr beeindruckend. Die sind alle wirklich sehr interessiert. Das waren tolle Fragen. Es war eine schöne, lockere Runde und wir haben auch ein Seminar speziell für die Studenten gehabt, wo es darum ging, wie wird man also auf dem Weg zum Steuerberater sozusagen. Und das ist dann durchgeführt worden von zwei jungen Leuten, die diesen Weg gerade beendet, beziehungsweise die mittendrin sind. Also einer so und einer so. Und das war unheimlich spannend, haben mir die Studenten berichtet, das zu hören, die Sichtweise. Und deshalb, also ich glaube, wir müssen das nur nach draußen tragen. Wir müssen das etwas positiver betrachten. Es wird uns nicht helfen. Natürlich muss ich mich als Verbandspräsident eben auch dafür stark machen, dass wir uns, dass wir die Situation beschreiben, damit wir Fristverlängerungen hier und da auch bekommen können, weil einfach der Arbeitsdruck so hoch ist. Aber der Kollege da draußen sollte es eher versuchen, eben diesen positiven Aspekt rüberzubringen, wie toll und sinnstiftend unser Beruf ist und nicht immer nur das Klagelied anstimmen.
Ich habe das tatsächlich in der Schule meiner Tochter schon mal vorgeschlagen, weil ich ja kenne ja wahrscheinlich mehr, fast so viele coole Steuerberater wie Olaf. Nein, nicht wirklich, aber viele. Und ich habe das vorgeschlagen und die waren überfordert. Die haben mit den Behörden so ein bisschen was gemeinsam. Die sind nicht auf dem Infostand. Die erste Frage war, wie verklickere ich denn den Kindern, dass das in 5 oder 15 Jahren noch ein interessanter Beruf ist, wenn die Digitalisierung so schnell voranschreitet. Die waren nicht wirklich daran interessiert, ihr Standardrahmenprogramm zu verlassen, was die vom Bildungsministerium wahrscheinlich vorgegeben bekommen haben. Das heißt, man muss wahrscheinlich höher ansetzen. Oder bei TikTok.
Ja, aber das... Was? Also jetzt muss ich auch sagen, egal in welcher Phase wir uns befinden oder in welchem Jahrzehnt, es gab immer den Moment, wo man gesagt hat, der Beruf schafft sich ab. Ja, ist spätestens seit der Gründung der DATEV war das immer ein Problem. Aber da gesagt hat, oh, die haben jetzt ein eigenes Becken, die schaffen sich von alleine ab. Das braucht ja jetzt kein Mensch mehr. Und was ist passiert? Wir haben uns doch permanent entwickelt. Wir haben unsere Arbeitsweise völlig verändert. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in dieser Branche. Also, wenn ich an die ersten Tage zurückdenke, und das hat mit dem heutigen Arbeiten nichts zu tun. Das Einzige, was geblieben ist, ich habe damals einen ausgefüllten Tag gehabt und ich habe ihn heute auch noch. Ja, also das ist das Einzige, was sich nicht geändert hat. Also zu tun gab es immer. Und ich habe für meine Kanzlei wirklich viele Ideen, die ich umsetzen möchte, die ich nicht umsetzen kann, weil mir die personellen Ressourcen fehlen aktuell, weil einfach die Zeitfenster nicht da sind. Also mit den Mitarbeitern auch entsprechend zu diskutieren. Aber dass jemand überflüssig ist, nee, das
Das glaube ich auch nicht.
kann, also sorry, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht, im Leben nicht. Und der nächste Abgesang wird ja schon angestimmt, wenn erstmal die KI Einzug in die Kanzleien erhält. Aber auch daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass dann im Gegenteil die KI, wenn überhaupt, einige, sag ich mal, automatisierbare Aufgaben macht und die Kanzleien dann erst richtig wichtig werden, weil sie dann die Möglichkeit haben, nämlich das, was eine KI nicht kann, individuelle Beratung, Steuergestaltung etc. im Fokus auf den Menschen zu leisten. Ich glaube, dass die KI sogar die nächste große Chance für die Steuerkanzleien wird, um sich noch wieder weiter zu positionieren und zu festigen für alle die, die glauben, dass sie das bislang nicht getan haben.
Also du hast es gerade richtig gesagt. Ja? Wir müssen auch das als Chance sehen. Das ist eindeutig eine Chance, wieder ein Stückchen weiterzukommen. Natürlich wird die KI einiges verändern. Und das dauert mir auch alles viel zu lang. Wir müssen unsere Leute befähigen, damit umzugehen. Aber wenn ich sehe, wie langatmig wir Ausbildungskonzepte verändern, also wie auch dann in Berufsschulen agiert wird. Also wir haben da unsagbar viele Baustellen und wir haben da unsagbar langsame Prozesse. Das können wir uns auch nicht leisten. Wir müssen da wirklich so ran, dass die Leute, unsere Mitarbeitenden, damit auch wirklich gut umgehen können. Und dazu müssen wir sie befähigen und die Berufsbilder verändern sich. Aber wenn die sich so langsam verändern würden, wie unsere Berufsausbildungsordnung bei den Steuerfachangestellten, naja, dann, ja, also das muss aber so sein, dass auch die Schulen, im Grunde die Berufsschulen in dem Fall dann ja mithelfen, die Leute zu befähigen. Ich kann in der Praxis viel machen, aber da muss natürlich parallel muss auch das Schulsystem sich entsprechend verändern.
Absolut. So, wenn man sich überlegt, wie lange man in der Berufsschule noch eine Hauptabschlussübersicht gemacht hat, naja, gut,
Ja.
anderes Thema. Carola, du hattest noch eine Frage in petto, das weiß ich vom Vorgespräch.
Ich hatte noch eine Frage in petto.
Ja.
Sag sie mir mal.
Du wolltest wissen, wie der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes Weihnachten feiert.
Genau, ob es war. Ich habe, nein, 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 noch präziser.
Ach
Ich
so.
wollte fragen, ob ihr eine Weihnachtstradition habt, was ihr esst. Genau.
Also bei dem Vorgespräch war ich aber nicht dabei. Was
Nein.
hast du denn hier schon wieder weiter ausgeheckt?
Du hattest keine Zeit, Thorsten.
Nein, wir hatten überlegt, ne, was passiert. Du hast so viel Druck, du hast so viele Termine, du bist so viel in der Gegend unterwegs. Und natürlich sind dann so Feiertage mit der Familie besonders kostbar. Das sind dann ja Highlights des Jahres. Und dann haben wir gedacht, oder ich zumindest habe gedacht, was hast du denn zu Hause für Routinen, die du zu schätzen weißt und die du magst? Das war einfach der Gedanke dahinter.
Also in der Tat ist mir persönlich Weihnachten sehr wichtig, Familie eben, dass wir Familienzeit haben. Es treffen sich auch alle bei uns, das ist auch schön so, dass man selbst nicht reisen muss. Und tatsächlich gibt es auch Traditionen, die ja heißen Kartoffelsalat und Würstchen und eine Ente am ersten Weihnachtsfeiertag. Das ist schon sozusagen gesetzt und dadurch, dass das klar ist, ist das, glaube ich, auch nicht so ein großer Stress, außer für meine Frau, die das alles zubereiten muss. Aber da sind wir ganz traditionell unterwegs. Und ansonsten bin ich dann froh, dass man sich mal zusammensetzt, dass man ein bisschen spricht oder auch wirklich mal ein bisschen was spielt, je nachdem, wie so die Stimmung ist. Und dass man dann wirklich ein paar ruhige Tage hat, weil ich glaube, zwischen den Feiertagen, bei allem Fristendruck, aber die Welt werden wir da nicht mehr großartig verändern. Das ist eher so ein bisschen den Schreibtisch aufräumen, und befreien von den Sachen, die da irgendwie so liegen geblieben sind. Und dann geht es dann mit neuer Kraft, im nächsten Jahr wieder los. Aber tatsächlich, ich bin froh, dass dann mal ein paar Tage wir alle innehalten können. Und der positive Stress, den ich ja fast jeden Tag habe, dass der dann ein bisschen nachlässt.
Ja, ich finde es bewundernswert, dass du den Stress immer noch als positiv labelst, weil es ja vorwärts, aufwärts geht mit der Branche. Das kann man ja nicht anders sagen. Also nicht immer in dem Tempo, in dem man sich das wünschen würde. Aber es ist ja immer sehr viel gute Bewegung drin, ne? Unter anderem auch durch den Einsatz der Verbände. Jetzt habt ihr hoffentlich eine richtig schöne, ruhige Zeit zwischen den Jahren, sagt man ja, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Was hast du denn als erstes auf dem Schreibtisch nächstes Jahr? Kann man das schon sagen?
Naja, am Anfang des Jahres müssen wir uns sicherlich zum einen natürlich um den Wahlkampf kümmern, der dann ja einsetzen wird Anfang Januar. Aber gleichzeitig werden wir uns nochmal um die Fristen bemühen, um die Fristen für die Abgabe der Steuererklärung. Das ist auch ein Thema, was uns natürlich von den Mitgliedern gespiegelt wird. Wir haben ja seit Mai 2022 haben wir dieses Fristenkonzept, dass wir die Steuererklärungsfristen sukzessive zurückführen, bis wir wieder im Normalzustand sind. Ja, das war ja alles aus der Corona-Zeit. Wegen der Vielzahl der zusätzlichen Aufträge, die wir so haben. Aber wenn wir ehrlich sind, es hat sich eigentlich an den zusätzlichen Aufträgen aktuell noch gar nichts geändert. Viele Sachen werden uns nächstes Jahr beschäftigen. Die Grundsteuerbescheide werden jetzt eintrudeln. Das heißt, da werden wir erhöhten Handlungsbedarf haben. Die E-Rechnungen sind dann auch noch nicht vorbei, weil viele Mandanten möchten natürlich auch gerne die Rechnung einführen und nicht nur annehmen können. So, und da ist Beratungsbedarf und viele, viele andere Sachen begleiten uns gerade jetzt. Und wir haben natürlich auch noch die Corona-Wirtschaftshilfen. Die Schlussabrechnungen sind in der Regel noch nicht beschieden. Da kommen viele Fragen, auch sehr, sehr viele kleinteilige Fragen. Und die Kollegen spiegeln uns, dass sie, wenn man das genau nimmt, wir ja nur 10 Monate Zeit haben, um das Veranlagungsjahr 2023 abzuarbeiten, weil wenn man so die Fristenden nimmt, dann reduzieren wir die Zeit jetzt um 2 Monate. Das ist eindeutig zu viel. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass also noch so wahnsinnig viele Corona-Sachen zu erledigen sind, immer noch, sagen wir brauchen für die Veranlagung 2023 nochmal eine Frist bis 31.07. Und werden dann dafür, dass jedes Jahr 1 Monat zurückgeführt wird, sodass wir dann wirklich sagen, 11 Monate pro Jahr für ein Veranlagungsjahr, anders ist es kaum zu schaffen. Wie die Chancen dafür sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sperrt man sich da natürlich gegen, aber ich glaube, wir haben gute Argumente, die dafür sprechen, weil am Ende des Tages soll das ja auch gut sein, was wir machen. Und nicht irgendwelche Schnellschüsse, die nachher, wo wir nachher sagen müssen, mangels der Zeit haben wir das hier nicht ordentlich abgearbeitet. Ja, das will ja auch keiner. Insofern hoffe ich da noch so ein bisschen auf die Verwaltung, dass sie da einlenken und sagen, ja, es geht uns ja auch so. Die Fallzahlen reduzieren sich ja in den Finanzämtern auch nicht. Und das muss auch dort abgearbeitet werden. Und ich hoffe da wirklich auf ein Einsehen. Das wird sicherlich Anfang des Jahres im Fokus stehen. Und dann schauen wir mal, was dann nach dem 23. Februar dann so passiert. Und ja, also es ist spannend.
Es bleibt spannend, ja genau.
Ja.
Den Eindruck habe ich auch.
Es bleibt ein sehr volles Jahr und du armer Mensch hast da schon den ersten Termin für Dezember ab 2025, ne?
Ja,
Mit
genau.
uns.
Wieso bin ich ein armer Mensch? Ich bin doch kein armer Mensch.
Weil du schon verplant bist für Dezember für die nächste Folge mit uns.
Wenn du wüsstest, wie viele Termine ich schon für das Jahr 2025 fest vereinbart habe. Also der Terminkalender, das ist so ein bisschen herausfordernd, weil das muss ja auch alles koordiniert werden. Ja, also die beiden Präsidentschaften quasi in Mecklenburg-Vorpommern und dann eben auch auf Bundesebene plus Kanzlei plus die anderen Institutionen, die dann auch immer noch mal etwas haben oder wo ich dann eben Mitglied in irgendeinem Beirat bin. Da sind ja auch Termine. Also das ist schon diese Koordination schon eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Ja. Aber das muss ich mal an dieser Stelle mal sagen. Ich kenne sie ja ein kleines bisschen. Ich glaube, du hast aber auch ein sehr cooles Team, die das wirklich großartig unterstützen. Also die sind mir, einige davon sind mir persönlich bekannt und also doch, muss ich schon sagen, ist eine gute Mannschaft.
Ja, es ist ja nicht nur ein Team, ne? Es ist ja das Team in Berlin, das ist in Brüssel, ja. Das ist in Rostock und natürlich auch in der Kanzlei. Und alle müssen irgendwo auch da ein Stückchen mithelfen, dass das gelingt. Also, und hat die Familie nicht zu vergessen. Ja, also das ist, da muss schon viel abgestimmt werden untereinander. Deshalb ist mein Terminkalender tatsächlich sehr, sehr häufig im Fokus. Aber also ich muss sagen, ich bin da wirklich stolz auf alle, die da mitwirken, wie wir das hinkriegen und bin unheimlich dankbar, dass ich das machen darf. Und insofern ist es alles gut.
Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Wir wissen, dass das nicht so einfach ist und dass das zwischen viele andere Sachen passen muss. Und wir wissen das wirklich sehr zu schätzen.
Absolut, ja.
Und ich freue mich, mit euch zu sprechen. Das ist doch ein Genuss von euch.
Ah, schön.
Ich finde, das ist ja schon fast ein hervorragendes Schlusswort. Thorsten, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, für die Zeit, für die lockere Art, für dieses sympathische Miteinander und dass du dir eben halt die Zeit nimmst und dass du es offensichtlich auch genießt. Also vielen herzlichen Dank dafür und dir und all deinen Liebsten ein wunderschönes Weihnachtsfest, eine erholsame Zeit dazwischen und alles Gute und viel Kraft fürs nächste Jahr.
Ja, das gebe ich euch natürlich gern zurück. Alles, alles Gute auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Schöne Weihnachtszeit und kommt alle gut rein ins neue Jahr und dann mit voller Kraft voraus.
Super, vielen Dank, Thorsten. Tschüss.
Danke.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.